Willkommen zu Faszination Medizin, einem Podcast aus der Uniklinik RWTH Aachen. Hier geht es um Menschen, die Medizin und Wissenschaft weiterdenken und die Zukunft des Gesundheitswesens gestalten. Wir wollen sie kennenlernen, wollen herausfinden, was sie persönlich antreibt, was sie inspiriert, wie sie die Leidenschaft für ihr Fachgebiet entdeckt haben und was sie dem medizinischen und wissenschaftlichen Nachwuchs mit auf den Weg geben möchten.
Meine Damen und Herren, eine neue Folge unseres Podcasts Faszination Medizin. Ich sitze hier heute mit Professor Cornelius Bollheimer, Inhaber des Lehrstuhls für Geriatrie und gleichzeitig Direktor der Medizinischen Klinik 6, die auch am Franziskus, das zur Uniklinik RWTH Aachen gehört, seinen Standort hat oder ihren Standort hat. Ich begrüße Sie recht herzlich, Herr Professor Bollheimer.
Dr. Patsch, guten Tag.
Einstiegsfrage, eigentlich immer die gleiche. Warum sind Sie Mediziner geworden? Wie kam das?
Ja, das liegt jetzt mittlerweile natürlich schon 35 Jahre zurück. Und nach dem Abitur machte ich zunächst Zivildienst in der Altenpflege und wollte da noch ganz sicher Chemie studieren, respektive Biochemie studieren. Und als der Zivildienst dann zu Ende war, kam mir dann tatsächlich die Idee, vielleicht wäre es doch tatsächlich besser, auch praktisch zu arbeiten. Und habe dann nochmal ein Pflegepraktikum erstaunlicherweise im Rückblick in der Kindermedizin gemacht und war dann überzeugt, Medizin studieren zu wollen und habe das dann auch 1986 in Heidelberg begonnen.
Okay. Und die Fachdisziplin, also das ist ja nun mittlerweile, wenn man sieht, wie viele verschiedene Facharztgruppen es so gibt, das ist so ein bunter Strauß, da ist wahrscheinlich die Geriatrie jetzt innerhalb der inneren Fächer nicht die größte Klinik, ne? Aber sicherlich mit einem ganz eigenen Spektrum und eine Ausrichtung. Wann hat sich das herauskristallisiert, dass Sie sagten, das ist es?
Ich hoffe, dass ich da kein Vorbild bin, denn ich muss gestehen, ich bin eher ein Spätberufener und habe nach meinem Studium zunächst tatsächlich meiner zweiten Liebe, nämlich der Biochemie, gefrönt und wollte dann in relativ verwandtes Fach, natürlich was Biochemie und Medizin vereint, weiter praktizieren. Deswegen hat mich damals und fasziniert mich immer noch die Endokrinologie. Mhm. Und mit der habe ich dann begonnen und habe 10 Jahre dann innere Medizin mit dem Schwerpunkt Endokrinologie praktiziert an der Universität Regensburg und bin dann nach 10 Jahren zur Erkenntnis gekommen, ja, es muss noch was anderes werden. Und da habe ich mich wieder in meinen Zivildienst besonnen und bin dann auf das damals noch relativ, wirklich noch junge Fach Geriatrie gekommen und habe das dann weiter gelernt und praktiziere es jetzt seit 2008.
Ja. Wenn man jetzt so ein bisschen polemisch wäre, würde man ja sagen, aber geriatrische Patienten hat man ja eigentlich in allen Fachdisziplinen, ne, gefühlt. Der Unfallchirurg sieht sie, der Onkologe sieht sie, der Diabetologe wahrscheinlich sowieso. Ne? Was ist denn dann das spezifische, die spezifische Einflugschneise, die der Geriater dann nutzt? Und welches Patientenklientel kommt denn spezifisch in Ihre Klinik?
Ich glaube, das ist gerade die Herausforderung der Geriatrie, so wie manche Leute vielleicht auch die Herausforderungen der Allgemeinmedizin sehen, Fächer, die durchaus verwandt sind. Wenn ich nochmal auf die Endokrinologie zurückgehen kann, da wird man neudeutsch sagen, das sind sogenannte I-shaped Fächer. Also sie haben in einem engen Stoffgebiet sehr gute Tiefenkenntnis und wollen natürlich da auch absolutes Detailwissen beherrschen. Der Geriatrie muss man eher T-shaped sein, muss offen sein, interessiert sein an den interdisziplinären Austausch, muss auch seine Grenzen kennen und muss sagen, ich kann nicht die gesamte Medizin des alten Menschen beherrschen, sondern muss, wenn beispielsweise ein onkologisches Problem da ist, sehr früh auch mit dem Onkologen dann in Kontakt treten und muss dem natürlich, wie Sie schon richtig sagen, auch meine Bedenken vor dem Hintergrund meines altersmedizinischen Wissens darlegen und sagen, warum geht die eine Therapie vielleicht nicht und die andere Therapie eher. Und da kommt dieses spezifisch geriatrische oder altersmedizinische Denken in den Vordergrund. Wir wollen nicht unbedingt nur eine Krankheit heilen, sondern wir wollen letztendlich, dass der Patient wieder Lebensqualität erreicht. Und Lebensqualität darf man nicht nur reduktionistisch allein auf die Behandlung einer einzigen Krankheitsentität minimieren, was durchaus sinnvoll in anderen Fächern ist, zum beispielsweise eine Blinddarmentzündung, die muss halt spezifisch behandelt werden. Bei uns geht es halt darum, dass man neben beispielsweise der Pneumonie, der Lungenentzündung, auch noch den alten Menschen insgesamt sieht und nicht nur die Pneumonie behandelt, sondern ihn natürlich danach tatsächlich wieder dahin zurückführt, wo er hergekommen ist, am besten aus seiner Wohnung, wo er autonom leben konnte.
Jetzt ist es ja so, dass man, wenn man sich vielleicht so die Erkrankung des geriatrischen Formenkreises mal so anguckt, sind sie im Alltag wahrscheinlich immer mit den typischen Erkrankungsbildern auch konfrontiert. Was wären denn so die häufigsten? Geht es um Demenzen? Geht es um muskuloskeletale Erkrankungen oder immer in Kombination?
Also ich glaube, man muss Anlass und Ursache unterscheiden. Also der Anlass, weswegen ein älterer Mensch ins Krankenhaus kommt, ist meistens entweder ein Unfall oder eine akute Verschlechterung einer internistischen Erkrankung, Unfall klassischerweise der Sturz, wo sich der ältere Mensch dann beispielsweise klassischerweise eine Schenkelhalsfraktur zuzieht oder eine Beckenfraktur und wo er dann nach entsprechender operativer Versorgung dann weiter wieder aufgebaut werden muss. Oder eine Herzinsuffizienz, die halt plötzlich dekompensiert, sodass er keine Luft mehr bekommt. Eine Lungenentzündung, aber auch Covid-Erkrankungen, wie wir es leider in den letzten 2 Jahren auch erleben mussten, sind natürlich Krankheiten, die zu bestimmten Zeiten gerade alte Menschen betrifft. Also es ist schon so, dass der Anlass, weswegen ein alter Mensch ins Krankenhaus kommt, durchaus variabel sein kann, von der Unfallchirurgie bis zur klassischen kardiologischen Auslösesituation.
Und wenn Sie jetzt überlegen, auch im Blick auf die Forschung, gibt es da so Themen, wo Sie sagen, das sind unsere Haupteinschlagsthemen, mit denen beschäftigen wir uns schwerpunktmäßig? Gibt es innerhalb der Lehrstühle der Geriatrie irgendwie so eine Aussplitterung, wer sich um welche Themen kümmert?
Ja, ich glaube, wichtig ist, dass die Altersmedizin jetzt nicht klassische Gerontologie betreibt oder Altersforschung. Altersforschung ist ein hochinteressantes Thema, also wie kann man es tatsächlich bewirken, dass wir noch älter werden können, als wir zurzeit sind. Also unsere Lebensspanne beträgt 115 Jahre und vielleicht schaffen es ja die Gerontologen oder Biogerontologen durch irgendwelche biologische Tricks in den nächsten 30 Jahren die Lebensspanne nach hinten zu verlagern. Aber das ist gar nicht die Aufgabe des Geriaters. Die Aufgabe des Geriaters ist letztendlich diese typischen Erkrankungen oder Auslösesituationen, die im Alter auftreten, entsprechend zu behandeln und Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Also denken Sie beispielsweise an einen Sturz, so macht es durchaus Sinn, natürlich sich Gedanken zu machen, wie man einen Sturz vermeiden kann oder, wenn es dann tatsächlich zum Sturz gekommen ist, wie man relativ schnell die entsprechende Hilfe auch tatsächlich herbeischafft. Ein zweites wichtiges Thema ist die Polypharmazie, die natürlich gerade für uns in der Altersmedizin eine wichtige Bedeutung ist, wobei man das natürlich nicht exklusiv sagen kann. Die Nephrologie hat auch mit polypharmazeutisch behandelten Patienten zu tun. Aber auch das ist natürlich eine Herausforderung, die wir uns als Altersmediziner stellen müssen und die wir natürlich auch forscherisch untermauern sollten. Also wenn Sie jetzt spezifisch nach meinen Schwerpunkten fragen, so ist sicherlich die muskuloskeletale Kompetenz, Sturz, Muskelverlust, auch zusammen mit Stoffwechselerkrankungen, aber jetzt auch zunehmend, und da spielt uns natürlich auch die Kompetenz unserer Kolleginnen und Kollegen hier vor Ort in die Hände, die Pharmazie und die Polypharmazie, zusammen mit Frau Professor Stingel hier vor Ort, die klinische Pharmakologie leitet, kann natürlich sehr gut Themen bearbeiten, wo es darum geht, wie schaffen wir es, vernünftige pharmakotherapeutische Therapie, pharmakotherapeutische Maßnahmen dem alten Menschen zu empfehlen und ihnen mit Medikamenten quasi zu überschütten.
Letzteres ist ja sicherlich ein Thema, das noch fast in den Kinderschuhen steckt, wenn man überlegt, dass die meisten Leute heutzutage Medikamente manchmal auch von verschiedenen Ärzten verschrieben bekommen, ohne dass jemand den Gesamtüberblick darüber hat. Und man sich durchaus denken kann, dass die Menge der denkbaren Kontraindikationen und Wechselwirkungen gar nicht so gering sein mag. Also wird das denn irgendwo nachgehalten oder ermessen? Da gibt es da solide Forschung darüber, wo vielleicht auch mal so ein Punkt ist, an dem die Nützlichkeit des Medikaments in eine Schädlichkeit umschlägt, weil es tatsächlich die Wirkung anderer Mittel unschädlich macht oder behindert oder gar was?
Wenn es so einfach wäre, und zum Schluss muss man wirklich sagen, also in den Lehrbüchern steht ab 5 Medikamente, die man parallel einnehmen, ist die Möglichkeit der Nebenwirkung so unvorhersehbar, dass es selbst der größte Computer nicht berechnen könne.
Ich glaube vielmehr, wir Internisten, die Geriatrie ist letztendlich ein Querschnittsfach aus innerer Medizin, Neurologie, Psychiatrie und die wichtigsten Fächer hier zu erwähnen. Aber wir Internisten müssen letztendlich natürlich auch mit unserem Handwerk vernünftig umgehen und ein wichtiges Handwerkszeug für uns Internisten sind die Medikamente. Und es wäre jetzt natürlich auch irgendwie lächerlich, wenn wir sagen würden, wir verordnen jedem alten Menschen nur 4 Medikamente, weil mehr sind nicht erlaubt. Also es ist durchaus möglich, einem alten Menschen meines Erachtens 8 oder 10 Medikamente zu geben. Nur müssen wir das wissend geben. Wir müssen jedes einzelne Medikament letztlich auch erklären, warum wir es in der Verhältnismäßigkeit einsetzen. Mhm. Beispiel, wenn wir das Vorhofflimmer immer nehmen würden, was bei alten Menschen häufig ist und was auch sehr leicht an oder was die Gefahr dann eines Schlaganfalls birgt, so würde man in der Regel natürlich eine Blutverdünnung, also eine Antikoagulanz empfehlen. Jetzt kann jemand dagegen halten, kann sagen, aber wenn der Patient stürzt und auf den Kopf sich eine Verletzung zuzieht, kann es leicht zu intrazerebralen Blutungen kommen. Hier dann die Abwägung zu finden und letztlich mehrheitlich für eine Antikoagulanz in Therapie sich zu entscheiden, das ist dann das Wichtige, was den Geriatern auch ausmacht.
Verstehe. Jetzt haben Sie ja im dem Standort, wo Sie gerade sind, im Franziskus, auch tatsächlich ein Bewegungslabor. Können Sie dazu noch ein bisschen was sagen?
Ja, das ist natürlich was weiters Interessantes. Bewegungslabor, da geht es darum, natürlich ursprünglich schon darum, Mechanismen zu detektieren, warum jemand häufiger stürzt als der andere, beziehungsweise dann positiv formuliert Mechanismen zu entwickeln, wie man vielleicht seltener dann auch tatsächlich stürzen kann. Das machen sehr, sehr viele natürlich in der Geriatrie, vor allem auch die Kolleginnen und Kollegen, die aus der Neurologie kommen, sind natürlich auch das hier interessiert. Was uns vielmehr dann sozusagen als Nische bei Bewegungslaboren interessiert hat, ist gar nicht so sehr die physiologischen, pathophysiologischen Bewegungsmuster zu detektieren, sondern zusammen mit unseren Ingenieuren Möglichkeiten zu finden, wie man Hilfsmittel vernünftig einsetzt. Mhm. Also ein Rollator, den Sie wahrscheinlich alle kennen, weil man auch im Supermarkt kaufen kann, würde man a priori sagen, ja, der ist schon sinnvoll und würde Stürze vermeiden, aber so ganz einfach und trivial ist es gar nicht. Den Rollator kann vielleicht auch im schlimmsten Fall, sogar wenn er zum Beispiel schlecht eingestellt ist, Stürze induzieren. Und ich glaube, wenn Sie den relativ trivialen Aufbau des Rollators sich mal vor Augen führen, da könnte man noch viel entwickeln, um einen Smart-Rollator zu entwickeln, um also vernünftige Hilfsmittel weiterzuentwickeln, die vielleicht früh genug auch Sturzrisiken detektieren und dementsprechend dann Gegenmaßnahmen einleiten. All das sind zum Beispiel Sachen, die uns mehr interessieren. Dazu brauchen wir dann die Ingenieure, die uns natürlich dann auch mit ihrer Kernkompetenz Algorithmenentwicklung etc. unterstützen. Mhm. Ja. Das ist das, was uns im Bewegungslabor zurzeit so etwas mehr umtreibt, im wahrsten Sinne des Wortes.
Okay. Wenn Sie dann, wie geht es? Also da werden Leute auf eine gewisse Strecke gesetzt, die sie dann absolvieren müssen und werden gleichzeitig dabei gefilmt von unseren verschiedenen Kameras? Oder wie kann ich mir das rein technisch vorstellen? Ich kenne sowas nur von einer Ganganalyse, wenn ich mir neue Sportschuhe kaufe.
Quasi werden sie gefilmt, aber es sind natürlich letztendlich Detektoren, die dann nur gefilmt werden. Also letztendlich die Gelenkbewegungen, die Winkelgeschwindigkeiten werden letztendlich durch diese Infrarotkameras, die da filmen, letztendlich wahrgenommen und zugleich werden durch entsprechende Kraftplatten oder durch darauf verlegte Kraftplatten wird zum Beispiel dann auch die entsprechende Kraft, Gegenkraft ermittelt, die bei der Bewegung auftritt. Ne? Also es ist nicht so ein klassisches Film, wo man nachher dann wirklich qualitativ schaut, wie das alles ist, sondern es ist dann tatsächlich schon eine quantitative Messung, die man durch diese Infrarotaufnahmen auch macht. Ne? Ja.
Im Blick auf alternde Gesellschaften, das trifft ja auf alle Industriegesellschaften letztendlich zu, ist das Thema Alter ja eins, was eigentlich im unmittelbaren Fokus stehen müsste, in mehrfacher Hinsicht. Zum einen die Pflegefachkräfte, die Ärzte an sich unterliegen auch einem demografischen Wandel. Gleichzeitig werden es immer mehr alte Menschen, die auch immer länger mobil und gut versorgt werden wollen. Es ist eine reiche Gesellschaft, die viele Mittel aufwenden kann, um das Alter und die damit einhergehenden Erkrankungen gut zu erforschen. Eigentlich müsste das Thema doch absolut im Fokus all unserer Bemühungen stehen. Nehmen Sie das so wahr oder haben Sie das Gefühl, es könnte mehr sein?
Sie rennen offene Türen an, Herr Dr. Brandsteller. Natürlich könnte es viel mehr sein. Ich finde, man muss natürlich Acht geben, dass es nicht immer die beschönigenden Sonntagsreden sind vom schönen Alter. Es gibt auch eine dunkle Seite des Alters. Und ich glaube, das macht die Geriatrie gerade so spannend, weil das eine gesellschaftliche Herausforderung, die ich mir als Geriater gerne auf die Fahnen schreibe und nicht annehmen will. Und vor allem interessiert mich natürlich in der Geriatrie nicht die sogenannte dritte Lebensphase, wo jemand sich völlig seinen Wünschen nachkommen kann und auch glücklich ist. Das ist nicht so ein Silver Age, also zwischen 65 und 75, sondern spannend wird es tatsächlich auch gesellschaftlich, was, wie wir mit den Menschen, mit den Mitmenschen über 85 umgehen. Mhm. Die werden sich, genau die, also die Hochaltrigen, die werden sich in den nächsten 20 Jahren tatsächlich verdoppeln und wir werden dann so ungefähr, ja, man sagt 7-10% der Gesamtbevölkerung wird über 85 sein. Mhm. Fernere Lebenserwartung dieser Menschen ist dann noch bei 6 Jahren, also durchaus eine lange Zeit. Und auf der anderen Seite wissen wir aber auch, dass mehr als die Hälfte der über 85-Jährigen bereits pflegebedürftig ist und von den Pflegebedürftigen wird ein Drittel im Pflegeheim wohnen. Ne? So gut ein Pflegeheim sein mag, keiner will aber seine letzten 6 Jahre im Pflegeheim verbringen. Und deswegen glaube ich schon, dass ein immenser Handlungsbedarf da ist. Erstens, weil wir in Zukunft gar nicht mehr die Pflegeheimkapazitäten haben werden. Und zweitens, weil es doch irgendwie für uns als hochentwickelte Gesellschaft möglich sein muss, dass auch die über 85-Jährigen Lebensqualität zu Hause haben können. Und genau dieser sozialmedizinische, dieser gesellschaftliche Auftrag, den die Geriatrie eben unmittelbar hat, macht die Geriatrie als medizinisches Fach, glaube ich, auch so reizvoll. Also, dass man tatsächlich politisch, versorgungswissenschaftlich natürlich auch engagieren kann und sagen kann, die Pflegeheimmedizin muss sich verändern, die Qualität in den Pflegeheimen muss vielleicht noch mehr den Bedürfnissen des alten Menschen, den Wünschen angepasst werden. All das sind sicherlich Bereiche, wo noch viel Luft nach oben ist und wo wir als Ärzte uns tatsächlich auch gesellschaftlich natürlich oder gesellschaftspolitisch auch einbringen können.
Also ich nehme wahr, es ist ein sehr junges, interdisziplinäres Fach mit einem hohen versorgungsforschenden Anteil sicherlich auch. Über das Thema Demenz haben wir noch gar nicht so sehr gesprochen. Das ist ja das, was bei vielen Leuten erstmal so reflexhaft hervorkommt, wenn man über das Thema Geriatrie spricht. Mhm. Dann denkt man, das ist eigentlich Demenz. Ne? Spielt das in Ihrem Alltag eine große Rolle?
Ja, natürlich. Also stimmt. Mhm. Ist erstaunlich, dass wir jetzt nach 20 Minuten auf das Thema Demenz kommen, der Elefant im Raum. Ja, natürlich ist Demenz eine Begleiterscheinung, die beim alten Menschen im zunehmenden Alter natürlich auch zunimmt. Und insofern müssen wir uns natürlich auch der Krankheit und den demenziellen Krankheiten täglich stellen. Aber auch da muss man zumindest sie vor Augen halten, dass es hier eher um einen gesellschaftlichen Auftrag geht, als es tatsächlich um einen direkt medikamentösen Auftrag. Die Medikamente, die hier zu entwickeln sind, sind 20 Jahre alt. Seitdem ist kein vernünftiges neues Antidepressivum mehr auf den Markt gekommen. Und in der Tat, wir müssen mit dem alten Menschen dann unseren Angehörigen Möglichkeiten ersinnen und erschaffen, wie man trotz Demenz noch gut leben kann. Ja.
Würden Sie sagen, es ist ein Fach, für das sich, also ich weiß, Sie haben ein sehr gutes, motiviertes Team, deswegen frage ich gerade zum Blick auf den ärztlichen Nachwuchs, ist es ein Fach, sicherlich kein Modefach, aber gibt es Nachwuchssorgen oder würden Sie sagen, es gibt ein stabiles Segment an Studenten, die sich für dieses Thema entscheiden?
Ich habe schon den Eindruck, dass das Interesse wächst insgesamt. Wie schon eingangs erwähnt, ich selber wäre wahrscheinlich von Anfang an nicht Geriater geworden und natürlich ist mein Ansinnen jetzt als Lehrstudentenhaber für Geriatrie, die jungen Menschen so zu begeistern, dass man sagt, man kann Geriatrie wirklich von Anfang an machen. Und unsere gute Zusammenarbeit mit den Kollegen und Kollegen aus der Allgemeinmedizin, aus der hausärztlichen Medizin zeigt schon, dass diese Art der Medizin, wie wir sie praktizieren, nämlich diese breite Medizin, natürlich einen hohen Anklang findet und auch für zukünftige Hausärzte und Allgemeinärzte natürlich eine gute stationäre Probedeutung darstellen. Mhm. Also insofern, als dass wir ja durch unser breites Portfolio natürlich schon eine allgemeine innere Medizin, wenn wir jetzt mal von der inneren Medizin herkommen, repräsentieren können. Dabei natürlich auch noch Kollegen vor Ort haben, die die Neurologie repräsentieren, die Psychiatrie repräsentieren, können wir natürlich ja auf unserer Ebene ein breites Angebot unseren jungen Weiterbildungsassistenten, Assistenten machen, was Interesse weckt. Trotzdem ist es halt doch so, ja, man muss alte Menschen gern haben als notwendige, wenngleich nicht hinreichende Voraussetzung, das Fach Geriatrie zu praktizieren. Ne? Mhm. Ich würde mir noch ein höheres Interesse wünschen, aber ich kann auch nicht drüber klagen zurzeit, dass kein Interesse da wäre. Also die Kolleginnen und Kollegen, die da sind, die sind begeistert. Ich denke auch unsere Priorstudentinnen und Studenten machen es sehr gerne mit und sehen natürlich auch ja, die Breite des Fachs, dass man wirklich ein breites Spektrum von verschiedenen Krankheitsentitäten kennenlernt.
Was müsste ich denn mitbringen als Aspirant, um in Ihrer Abteilung tätig werden zu dürfen? Also worauf achten Sie persönlich beim wissenschaftlichen ärztlichen Nachwuchs? Was sind da so Kerneigenschaften?
Also wir sind eine Uniklinik, wie jede andere Uniklinik auch. Und natürlich ist unser Anspruch an der Universität die Überdurchschnittlichkeit. Und ich glaube, die dürfen wir auch nicht aufgeben. Und ich will immer besser sein als der Durchschnitt. Deswegen, ich glaube, das muss unser Anspruch auch als Uniklinik sein. Und jede junge Kollegin, Kollege, der zu uns kommt, ist herzlich willkommen, wenn er das Interesse am Fach hat, auch die Freude, mehr in die Breite zu gehen, als in die Tiefe zu gehen, das haben wir schon vorhin gesagt, und wenn er in der Universität natürlich auch immer wieder ein Interesse hat, was es Neues gibt. Man darf in der Uni nicht immer das gleiche alte Ragout aufkochen, sondern man muss immer den Blick haben, was geschieht hat an Neuem und muss da auch begeistert sein. Ne? Mhm. Und natürlich last but not least, muss es auch die Freude sein, die Jüngeren, also derjenige, der im ersten Jahr ist, bringt den Formularen wieder was bei, immer wieder der jüngeren Generation auch das Wissen zu vermitteln. Also ja, es muss die Freude sein am akademischen Umfeld, sonst kann man auch in ein gutes anderes Krankenhaus gehen. Aber die Uniklinik muss sich dadurch natürlich auszeichnen, dass man Freude hat, was Neues zu lernen, dass man immer sagt, man muss ein ganzes Leben lernen und man hat nie ausgelernt. Und trotzdem der Anspruch auch, was ein bisschen streberhaft klingt, aber der Anspruch der Überdurchschnittlichkeit, damit besser sein als der andere.
Apropos nicht immer das gleiche Ragout, wenn man jetzt ein bisschen vielleicht in die Zukunft schaut, momentan tut sich ja unheimlich viel. Nicht nur die Medizin digitalisiert sich, die Datensätze werden immer größer, mit denen wir zu tun haben. Gleichzeitig ist gewissermaßen die Verschwisterung von Medizin und Technik, nimmt immer neuere Formen an. Was glauben Sie denn, was so in den nächsten 10, 15 Jahren Themen werden, die die Geriatrie massiv umtreiben werden oder woran man sich abzuarbeiten hat?
Ich glaube, dadurch, dass es eine komplexe Medizin ist, wir haben ja bereits schon Polypharmazie oder auch Multimorbidität angesprochen, es wäre schon gut, dass man im Rahmen einer vernünftigen Erhebung von Big Data, und da ist immer die Frage, wie kann man gute Daten auch erheben, vielleicht Muster erkennt, die man bisher nur mühsam konstruiert. Also in der Geriatrie gibt es zum Beispiel den Begriff der Gebrechlichkeit, Frailty, was, glaube ich, meines Erachtens erst dann tatsächlich Sinn macht, wenn man wirklich mal so viele Daten hat, dass man wirklich klare phänotypische oder pathologische Muster erkennt, die tatsächlich dann auch wirklich mit hoher Wahrscheinlichkeit eine gewisse Konsequenz nach sich ziehen. Ja. Also insofern ist es auch wichtig, dass man in der Geriatrie natürlich vernünftig und in hoher Qualität Daten sammelt und die auch verarbeitet. Und auch da haben wir zum Beispiel Kollegen Röhrig hier vor Ort, Chef der Medizininformatik-Projekte, und wir versuchen natürlich auch geriatrische Daten zu vereinheitlichen und dementsprechend auch dann entsprechend prozessieren zu können. Die Digitalisierung macht natürlich, ist auch eine wichtige Sache, dass verschiedene Informationen, die man vielleicht beim alten Menschen hat, in ein Frühwarnsystem eingehen können, dass bevor die Großkatastrophe, was weiß ich, der Sturz mit Fraktur geschieht, dass man früh genug vielleicht Warnzeichen erkennt und dass diese Warnzeichen dann früh genug auch zu Gegenreaktionen führen. Und da denke ich, ist künstliche Intelligenz, Big Data, was auch mittlerweile zu häufig gebrauchte Begriffe sind, wird aber auch die Geriatrie maßgeblich beeinflussen.
Mhm. Gibt ja, Professor Leonard hat ja auch mal an so einem Exoskelett geforscht. Also das,
ja.
fand, das waren auch ganz, ganz interessante Vorstellungen, die noch in einem relativ frühen Stadium dahingehend sind, weil sie recht aufwendig sind von den Antrieben und dergleichen. Erwarten Sie da im Blick auf die Technik, auch auf die, also wirklich jetzt analoge Technik in dem Sinne, auch Quantensprünge? Oder ist das noch...
Also in der Mechatronik sicherlich auch, also was gerade... einer unserer forscherischen Premium-Partner des medizinischen Informationstechnologie mit Professor Leonard besprechen. Das Exoskelett, das sehe ich auch zusammen mit den vorhin erwähnten Hilfsmitteln, dass man im Maß natürlich schon den einen oder anderen Muskel so ersetzen kann, dass jemand, der zum Beispiel auch einen Schlaganfall gehabt hat, dann wieder kompensatorisch vielleicht solche mechatronische Möglichkeiten damit auch wieder ein besseres und ein autonomes Leben ermöglicht, ja.
Vielleicht noch eine Frage, die ein bisschen laienhaft klingt, aber deswegen darf ich sie, glaube ich, auch stellen. Wenn man natürlich immer versucht, Behandlungen zu optimieren, Diagnostik zu optimieren, man würde jetzt vielleicht auch so laienhaft sagen, na gut, aber an irgendwas muss man halt irgendwann auch mal sterben. Das geht ja nicht immer weiter. Wie schafft man es da, die Balance zu halten, ab einem bestimmten Punkt zu sagen, naja gut, aber jetzt besteht wahrscheinlich das Optimum der Therapie darin, die Therapie zu begrenzen und es vielleicht auch mal einfach sein zu lassen. Ist das eine Frage, die einen auch bewegt? Oder?
Ich glaube, da unterscheide ich auch gerade die Spreu vom Weizen. Ich würde es immer als fließendes Weglassen können bezeichnen. Wir können, glaube ich, gerade in der Geriatrie nicht immer nach Leitlinien vorgehen, eben weil viele Krankheiten parallel laufen und die Schwere der Krankheit, also die Priorisierung der Krankheit meistens schwierig ist, beziehungsweise viel Erfahrung erfordert. Ne? Und natürlich müssen wir Geriater auch in der Lage sein, zu sagen, wir lassen diese oder jene therapeutische Maßnahme weg. Wir müssen das natürlich den Patienten, der Patientin und ihren Angehörigen auch erläutern und sollten uns aber immer davor hüten, zu sagen, ach, das ist einfach das Alter, lass uns einfach sein, sondern ihnen wissend sagen, aus diesem oder jenem Grund macht diese oder jene Behandlung ihnen keinen Sinn mehr. Und das, glaube ich, macht die gute Geriatrie von der schlechten Geriatrie. Das ist der Unterschied zwischen guter und schlechter Geriatrie, dass wir wissen, was man eigentlich machen könnte, aber dann eine Abwägung machen und aus dieser Verhältnismäßigkeit heraus dann sagen, diese oder jene therapeutische, diagnostische Maßnahme lassen wir im Sinne der Verhältnismäßigkeit lieber sein.
Und für die persönliche Gesprächsführung, ist es bei Ihnen in der Klinik auch so, dass Sie quasi nicht nur einen Patienten haben, sondern da Sie auch öfter mit Angehörigen zu tun haben, immer mehrdimensional fahren müssen? Also kann ich mir das so vorstellen? Ist das richtig?
Also verschiedene Ebenen der Gesprächsführung muss
man sich... Dass man einmal den Angehörigen erklärt...
...durchaus beherrschen, also man muss die Interdisziplinarität und die Multiprofessionalität beherrschen, also sowohl mit den ärztlichen Kollegen, aber auch mit den Therapeuten im Team arbeiten, also Teambereitschaft ist, glaube ich, auch was Schönes, was die Geriatrie besonders ausmacht. Und natürlich auch dieses, ja, der Übersetzer sein, der Hermeneut sein, gegenüber auch den Angehörigen. Und auch das ist zwar jetzt eher eine unangenehme Seite der Geriatrie. Geriatrie ist durchaus ein konfliktreiches Fach, weil natürlich auch die Ansprüche oder die Erwartungen der Angehörigen manchmal dann auch irgendwie, ihnen vernünftig für das Licht gerückt werden müssen. Das sind eben diese Verhältnismäßigkeiten, wo man sich eben auch Zeit nehmen muss, um den Angehörigen zu sagen, es ist eben anders unseres Erachtens und wir würden dieses oder jenes empfehlen. Und zum Schluss muss man natürlich auch Treuhänder für den Patienten selbst sein, kann nicht immer den Mund, nach dem Mund der Angehörigen reden. Also man muss auch da eine eigenständige Persönlichkeit sein, um letztendlich natürlich auch gute Medizin zu machen. Ne? Das ist vielleicht auch tatsächlich eine Herausforderung, die die Geriatrie ja wirklich ja, zur Herausforderung macht, die gute Gesprächsführung, auch die Angehörigen so mit ins Boot zu holen, dass man sich nicht nur von den Wünschen atheistisch leiden lässt, sondern dass man durchaus auch sagt, wir können aus unserer medizinischen Erfahrung dieses oder jenes empfehlen.
Sicherlich dann auch eine Frage des jeweils zur Verfügung stehenden Erfahrungswissens, was man in dem Moment hat. Ne? Ja. Ja, jetzt eine Schlussfrage hätte ich noch. Sie blicken zurück. Es hätte auch Biochemie werden können. Was würden Sie Ihrem jüngeren Ich sagen, wenn Sie überlegen, nach jetzt der profunden Erfahrung, die Sie geschöpft haben im Laufe der Jahre Ihres Berufs, würden Sie das so nochmal machen? Würde Sie vielleicht noch was anderes interessieren? Würden Sie die Wegmarken wieder genauso gehen, die Sie gegangen sind bisher?
Ja, das Leben und auch das Medizinerleben ist schon so lang, dass man auch verschiedene Eindrücke gewinnen sollte. Und ich glaube, jedem jungen Menschen, der jetzt den Weg der Medizin einschlägt, er soll verschiedene Eindrücke sammeln. Und er soll immer wieder auch sagen, auch nach 10 oder nach 15 Jahren im Medizinberuf, wo man sich dann ja relativ sicher dann auch als Arzt fühlt, wenn man plötzlich dann auch mal eine Neigung zu einem anderen Fach entwickeln soll, der nachgehen lassen. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, ständig was Neues lernen zu können, ist ein Privileg und das sollten wir Mediziner auch durchaus nutzen. Und ich liebe nach wie vor auch das Fach der Endokrinologie, auch wenn ich sie jetzt nicht mehr in der Tiefe praktiziere, wie ich es vorher gemacht habe. Ich liebe genauso mein Fach der Geriatrie und es kann auch sein, dass ich in 5 Jahren vielleicht noch mal was anderes Interessantes in der Medizin entdecke. Das ist auch der Vorteil der Universität, dass man sagt, man kann mit anderen Kollegen neue Projekte eingehen und da muss man der Sache auch nachgehen. Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man sich nicht irgendwie bräsig zurücklehnt und sagt, ich habe so lange Medizin gemacht, mir macht keiner mehr was vor in meinem Fach, sondern dass man immer wieder offen ist und sagt, ich bin im einen oder anderen Gebiet ein Anfänger und manchmal verhalte ich mich als Arzt auch nach wie vor wie ein Anfänger im Nachhinein und ich muss das auch so akzeptieren.
Super. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Wolfgang.
Franz, vielen herzlichen Dank.